In unserer Reformationsbotschaft möchte ich uns in eine Zeit heute auch führen, die gar nicht so einfach für die Menschen damals war, durch diese Zeit zu gehen. Es war eine Zeit der Not. Es war eine Zeit der Verfolgung. Und interessanterweise haben die Kinder Gottes in dieser Zeit ganz unterschiedlich darauf reagiert. Manche haben sich friedlich ergeben, manche haben auch gekämpft. Wir werden zwei Beispiele neben andere heute auch erfahren, wie Christen mit diesen Notzeiten umgegangen sind. Aber ich möchte am Anfang unserer Botschaft, unserer Reformationsbotschaft, einige Verse aus der Bibel lesen. Und zwar aus dem 1. Königsbuch, Kapitel 8, ab Vers 37, ein kleiner Abschnitt, und dann aus dem Matthäus, Kapitel 5, noch ein kleiner Abschnitt. Hier im 1. Königsbuch, im 8. Kapitel, befinden wir uns also in der Zeit, als der Tempel eingeweiht wurde und der Salomo betet nun bei diesem feierlichen Anlass ein ganz besonderes Gebet. Und da hat er diese Notzeit vor Auge. Er sieht sie, wenngleich er sie im Augenblick nicht in dieser Weise erfährt. Er war der Friedenskönig, der unwahrscheinlich viel Friede auch in seiner Regierungszeit genießen durfte. Aber er hat sie vor Auge, diese Notzeit, wie wir sie auch vor Auge haben sollten. Und lernen sollte auch jetzt schon, uns darauf einzustellen, wie kann ich leben, wenn einfach mal alles viel schwieriger ist. Ich lese es uns mal vor, diesen kleinen Abschnitt 1. Könige, Kapitel 8, ab Vers 37. Wenn eine Hungersnot im Land herrscht, wenn die Pest ausbricht, wenn Kornbrand vergilbendes Getreides, Heuschrecken und Fresser auftreten werden, wenn sein Feind es belagert in den Städten seines Landes, wenn irgendeine Plage, irgendeine Krankheit auftritt, was immer dann irgendein Mensch von deinem ganzen Volk Israel bittet und fleht, wenn jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird, das ist ein großes Anliegen, wenn jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es im Himmel in deiner Wohnstätte und vergib und greife ein und gib jedem Einzelnen entsprechend allen seinen Wegen, wie du sein Herz erkennst, denn du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder, damit sie dich fürchten alle Tage, solange sie leben in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast. Und dann will ich noch aus dem Neuen Testament, aus der Bergpredigt von 5. Kapitel also, von Vers 10 bis 12 uns lesen. Matthäus 5, von Vers 10 bis 12. Viele, viele Jahre später, nachdem nun der Salomo dieses Gebet bei der Einweihung des Tempels gesprochen hat, steht der Herr Jesus Christus auf einem Berg und hält eine Predigt, und da richtet er sich auch an seine Jünger ganz besonders und sagt ihnen Folgendes. Glückselig sind, Vers 10 also, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ich möchte am Anfang mit uns gemeinsam zuallererst beten. O Herr, wir schauen uns heute eine Zeit an in der Kirchengeschichte, wo viel Not war und Verfolgung, wo deine Kinder sich bewähren mussten. Nun hilf uns, dass wir in der rechten Weise darauf blicken können und leite du an, Herr, dass es uns doch auch ein Segen sein kann, deine Botschaft in unsere Herzen dringt. Ja, hilf zum Reden wie zum Hören. Amen. Wir wollen uns zuallererst mit einem Waldenser beschäftigen. Ich habe heute mehrere Personen und Umstände ausgesucht. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine einzelne Biografie, sondern wir schauen einmal in einen Zeitabschnitt der Kirchengeschichte hinein, wo wirklich viel Not für das Volk Gottes auch war, für die Christen. Und der erste, mit dem ich mich heute da auch beschäftigen möchte, der hieß Henri Arnault und lebte am Ende seines Dienstes und seiner Zeit in Mühlacker. Wer von euch weiß, wo Mühlacker ist? Pforzheim ist dort in der Nähe. Was ist noch näher als Pforzheim bei Mühlacker? Wo liegt das ungefähr? Bruchsal, Ludwigsburg. Ludwigsburg, also in der Nähe von Ludwigsburg, Mühlacker. Jeder kann es für sich selber zu Hause nochmal anschauen. Ich will nur sagen damit, es ist gar nicht weit weg von uns hier. Es ist gar nicht weit weg von uns hier. Das Schwabenland hat in dieser Zeit, und da spreche ich jetzt von 1680, circa 1690, bis hinein ins Jahr 1700 immer wieder auf Flüchtlinge und auch danach aufgenommen. Und Henri Arnault war einer von diesen Flüchtlingen. Ein Waldenser. Das ist eine Gruppe von Christen, die haben für sich sehr viel gelebt, waren etwas abgeschieden und haben aber doch auch den Herrn Jesus geliebt und das Wort Gottes sehr geliebt. Und musste nun aber in der Zeit des Königs Ludwig des 14., dieses Sonnenkönigs, so wird er ja manchmal auch genannt, ganz besonders viel auch an Not erfahren. Denn dieser König Ludwig der 14. hat den Gläubigen den Krieg angesagt und hat die Hugenotten wie auch die Waldenser verfolgen lassen. Und diese Waldenser lebten in Savoyen und der Herzog von Savoyen sah sich dazu veranlasst, nun diese Verfolgung auch in sein eigenes Reichsgebiet einzuführen. Und so ging es, dass hier die Menschen, die Familie, Alte, Junge, Erwachsene und Kinder auf einmal in große Lebensnöte kam. Alle Kirchen und Kapellen sollen niedergerissen werden. Alle evangelischen Pfarrer und Lehrer haben binnen 14 Tagen das Land zu räumen bei Todesstrafe und Verlust ihrer Güter. Alle Kinder sind forthin katholisch zu taufen. Wenn sich die Eltern dem widersetzen, so ist der Vater mit 5 Jahren Galeere zu bestrafen, die Mutter mit Ruten zu peitschen. Was würden wir tun, wenn wir in solche Umstände kommen würden? Würden wir friedlich bleiben? Würden wir von unserer Seite aus sagen, wir erdulden es? Würden wir fliehen? Würden wir einen bewaffneten Widerstand wage. Hier handelt es sich um ein Volk von 15.000 Menschen und circa. Und es hieß, es war gar nicht so einfach. Sie jetzt, die Waldenser, wählten zu diesen Zeiten den bewaffneten Widerstand. Ich selbst erachte es auch nicht als biblisch und richtig. Und dennoch dürfen wir trotz mancher Fehler, die sie begangen haben, von ihnen lernen. Da möchte ich mal ganz grundsätzlich etwas hier auch uns mit auf den Weg geben, weil wir viel Biografien lesen. Hoffe ich doch zumindest, dass ihr das auch tut. Und wenn ihr Biografien lest, dann lest ihr von Menschen, die Dinge getan haben, die wirklich auch richtig und gut und biblisch waren. Aber ihr werdet auch finden, dass diese Menschen zum Teil Dinge getan haben, die eben nicht biblisch waren. Und hier die Waldenser sahen sich nun von ihrer Seite her, sie hätte das auch in der Bibel sicher vom Alten Testament begründet, sahen sich da eben auch in diese Situation gebracht, dass sie jetzt auch kämpfen sollte. Herr Jesus, so war ihr Gebet, der du so viel erduldet und den Tod für uns gelitten hast, gib uns Gnade, dass auch wir für dich zu leiden und selbst unser Leben freudig aufzuopfern bereit sind. Die, welche beharren bis ans Ende, werden selig werden. Das war nun für sie ein Kampf, den sie zuallererst einmal gewonnen haben. Eine Schlacht, die sehr ungleich war. Also auf der einen Seite standen 10.000, nämlich die Truppen der Franzosen, und auf der anderen Seite 200 Waldenser. Sie kämpfte aber so tapfer, dass sie diese erste Schlacht gewonnen habe. Und der Feind war so beeindruckt, dass er ihnen Friede angeboten hat. Nun war es aber nicht wirklich seine Absicht, diesen Friede ihnen zu schenken, sondern er hat sie letztendlich verraten und sie wurde danach ins Gefängnis geworfen. Und im Gefängnis starben ganz viele. Also mehr als 1.000 wurden danach getötet, 12.000 bis 14.000 wurden in den Kerker geworfen, andere wurden auf Galeeren verschifft. Es war ganz schrecklich. Es war überaus schlimm. Eine finstere Zeit für ein Kind Gottes. Vielleicht erlebst du ja gerade finstere Zeiten. Vielleicht gehst du in kleinerer Art und Weise durch eine Zeit hindurch, wo du auch dich sehr angegriffen fühlst. Dann kannst du lernen und darfst es auch lernen, den Glauben zu bewahren. Das habe sie nämlich getan. Es gab so einen Leitspruch, was sie selbst für sich auch immer wieder gewählt habe und was dann am Ende auch eine Grabinschrift auf dem Grab von dem Henri Arnaud war. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Ihre Erfahrung. Mit dem Licht meinte sie das Evangelium. Mit dem Licht meinte sie den Herrn Jesus Christus. Sie habe diese schreckliche Zeit erlebt. Sie sah vor ihren eigenen Augen, wie ihre Familie, ihre Angehörige, ihre Freunde gestorben sind, ins Gefängnis geworfen wurde, um ihres Glaubens willen. Aber sie hielt daran fest, das Licht scheint in der Finsternis. Der Herr Jesus Christus wird uns in dieser schwierigen Zeit nicht einfach verlassen. Auch wenn sie gleich wie der Jeremia habe ausrufen könne, als all diese Kämpfe über sie hereinbrache, ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupt und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen möchte, die Erschlagenen in meinem Volk. Das habe sie wirklich auch für sich selbst so erlebt. und habe so auch gelitten. Dann kam eine Zeit, wo einige von diesen, die eben gerade auch überlebt haben, freigelassen wurden wieder. Sie musste aber fliehen. Und sie floh nach Genf und in die Schweiz hinein, konnte dort aber nicht bleiben, weil so viele Flüchtlinge, 3000 waren am Ende übrig geblieben von 16.000 circa, weil so viele Flüchtlinge eben nun nicht auch in der Schweiz sich aufhalten konnten. Das heißt also, sie waren gezwungen, nach Deutschland einzureisen und kam auch nach Württemberg. Nun war es aber so, dass sie so große Sehnsucht nach ihrer Heimat hatte, dass sie zurückkehrte. Ist interessant, gell? Also sie waren jetzt in gewisser Weise in Sicherheit und doch hatte sie eben ihre Heimat verloren. Und sie hielt es nicht aus und sie kehrte zurück nach Savoyen in die Alpen, in ihre Hochtäler, wo sie lebte und wohnte und wo sie es gewohnt war, auch ihr Leben mit ihrer Familie zu führen. Und dann kam eine gewisse Zeit, wo sie selbst eben auch Ruhe und Friede hatte und wo sie wirklich auch erst einmal wieder geduldet worden sind. Und in dieser Zeit war ihnen ein Vers dabei ganz wichtig, das hat der Henri Arnaud dann auch in einer Predigt einmal ganz besonders betont aus dem Psalm 129. Und zwar Verse 2 und 4 aus dem Psalm 129. Da heißt es: Sie haben mich oft bedrängt. Der Feind also, sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an und sie haben mich doch nicht überwältigt. Der Herr ist gerecht, er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten. In dieser Zeit, als sie sich wieder ansiedeln konnte, war es für sie wunderschön und sie habe anhand von diesem Psalmvers auch sich daran erinnert, dass es der Herr war, der sie da auch bewahrt hat und ihnen Sieg geschenkt hat. Darf ich dir das oder uns allen mitgeben? In deiner und in meiner Bedrängnis gibt es gar niemand, der in der Lage wäre, uns den Sieg zu schenken als dieser Herr. Es ist so, es ist niemand in der Lage, den Feind zu überwinden, als der Herr Jesus Christus selbst. Vertrau dich ihm an, wenn du jetzt gerade auch arg bedrängt wirst und wenn du vielleicht auch schon von deiner Jugend an arg bedrängt worden bist. Vertrau dich ihm an, der Herr ist gerecht. Er kann dir auch helfen und Sieg schenke. Der Herr Jesus Christus ist dazu in der Lage. Nun, in unserer Geschichte verblieb diese Ruhe nicht lange Zeit. Sie haben circa 9 Jahre ungefähr eine ruhigere Zeit gehabt, aber dann gab es wieder Unruhe und wieder war es für sie nicht mehr möglich, zu Hause zu bleiben. Es gab einen Erlass, dass alle, die nicht dort in den Bergen Savoyens geboren worden sind, sondern woanders dort wieder hin zurückkehren musste, fliehen musste, das Land verlassen musste. Und so wendete sich der Henri Arnaud mit einige hundert, die damals die Flucht auch dann auf sich nehmen musste, an den Herzog hier in Württemberg und bat um Asyl. Und der Herzog gewährte ihm dieses Asyl. Und dann wurde er vom Landvogt, der Henri Arnaud, und die Flüchtlinge auf den Platz gebracht, an den Ort, in die Gegend, wo sie auch leben und wohnen konnte. Es waren vom Krieg her, der in Württemberg vor Jahren zuvor gewütet hat, Ortschaften zerstört, die nun auch eben Möglichkeiten für sie darstellte, dass sie dort leben und wohnen konnte. Und der Landvogt steht mit dem Henry Arnault da in der Nähe von Mühlacker und sie blicken auf einen Berg. Und der Landvogt sagt, dieser Berg heißt bei uns Sauberg. Und wir haben also die Möglichkeit, euch diesen Berg zu schenken und zu geben. Und dann sagte der Henry Arnault, ja, wir werden aus diesem Sauberg einen schönen Berg machen. So haben sie nachher auch diesen Ort genannt, Schönenberg. Ich weiß nicht, was der Ort für dich gerade darstellt, an dem du lebst und an dem du dich befindest. Mag er vielleicht auch in deinen Augen ein schwieriger Ort sein, wo du angegriffen wirst oder wo du es nicht leicht hast zu leben. Du vermagst mit Gottes Hilfe genauso wie auch der Henry Arnault und die Waldenser aus dem Sauberg einen schönen Berg zu machen. Aber es war nicht einfach. Ihr müsst euch vorstellen, sie kamen aus den Hochalpen und sollten sich jetzt hier ansiedeln, also in Württemberg. Sie haben die Landwirtschaft und die Arbeit in der Landwirtschaft auch gar nicht gekannt. Der Umgang mit einem Pflug zum Beispiel war ihnen völlig fremd. Und so haben sie ganz viel lernen müssen. Aber sie haben etwas mitgebracht, was man heute noch auch die Waldenserknolle nennt. Was meine ich wohl? Wisst ihr, was ich meine? War damals hier in Baden-Württemberg noch nicht bekannt, die Kartoffel. Sie haben die Kartoffel mitgebracht und haben die Kartoffel hier auch eingeführt und sie wird Waldenserknolle auch genannt und hat nicht nur ihnen, den Waldensern, geholfen zu überleben, sondern war eben auch dann für das Land und das Volk hier in Baden-Württemberg eine Frucht, die sie sehr zu schätzen gewusst haben. Laufe ist ja ein Kartoffelanbaugebiet oder auch Ort bis zum heutigen Tag. Und das ist gar nicht weit entfernt von Mühlacker, Laufe. So haben sie dann am Ende doch auch in Frieden ihr Leben weiterleben können und haben dort auch dann eben ihre Gottesdienste feiern können, ihre Heimat finden können und haben dann dort auch ihren Weg weiter mit dem Herrn Jesus gehen können. Aber es hat sie etwas gekostet. Der Glaube kostet manchmal etwas. Das ist bis zum heutigen Tag so. Wir werden jetzt nicht verfolgt, dass wir das Land verlassen müssen. Aber es gibt schon auch Dinge, die wir um des Glaubens willen manches Mal erfahren oder auch erdulden müssen. Und es ist ganz gut, wenn wir uns daran erinnern, was Geschwister vor uns, Kinder Gottes vor uns, da auch schon erduldet haben. Nachdem ich nun uns diesen Henry Arnault vorgestellt habe, möchte ich nochmal zu einer anderen Gruppe kommen, die eben auch eine wüste Verfolgung leider hat erleben müssen. Und da gehen wir in das Salzburger Land. Salzburg, manche von euch ist es bekannt. In diesem Salzburger Land, da lebte zu der Zeit 1730 circa viele Christen, Kinder Gottes, wiedergeborene Christen. Aber nun war es so, dass eben auch der Erzbischof Firmian von sich aus beschlossen hat, das war also etwas, was er tun durfte als Regent, dass er die Religion seines Volkes bestimmen durfte. Und er sagte ganz einfach, wir sind katholisch. Und alle anderen, die müssen jetzt also auch fliehen. Und sie müssen fliehen, wenn sie nicht ansässig sind, das heißt nicht da auch wirklich schon geboren waren, innerhalb von 8 Tagen. Wenn sie Ansässige waren, innerhalb von 3 Monaten. Und das mitten im Winter. Und jetzt müsst ihr euch etwas vorstellen, das war wahrscheinlich also für sie damals mit das Schwierigste, für diese Salzburger Glaubensflüchtlinge. dass der Staat gesagt hat, Firmian, diese ganze Machthaber, wenn ihr flieht, eure Kinder, die unter 12 Jahre alt sind, bleiben hier. Ihr könnt sie nicht mitnehmen. Das ist dann etwas, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, eine Familie, ein Ehepaar, sie haben kleine Kinder und jetzt müssen sie sich entscheiden, sollen sie bleiben, den Herrn Jesus verleugnen, zu der katholischen Kirche überlaufen oder sollen sie fliehen? Was machen sie? Der Herr Jesus hat einmal gesagt, und das bekommt auf diesem Hintergrund der Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, noch viel mehr Bedeutung. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Was würden wir tun? Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde. Aber ich stelle mich heute Morgen nicht hin und zeige mit dem Zeigefinger auf diese Salzburger Glaubensflüchtlinge und sage, ihr habt eure Familie verraten. Ich glaube nicht, dass es ihnen leicht fiel, die damals den Entschluss fasste, zu fliehen. Es war schwer für sie, aber sie musste sich entscheiden, verleugnen wir den Herrn Jesus? Oder sind wir ihm treu? Manches Mal gibt es ganz harte Entscheidungen, die man zu treffen hat. Aber auch da wird der Herr uns helfen, wenn wir solche Entscheidungen zu treffen haben. Wenn wir für uns überlegen müssen, wie können wir jetzt unseren Weg wirklich auch gut und richtig weitergehen. Diese Salzburger Glaubensflüchtlinge sind dann auch nach Württemberg gekommen. Und sie haben Lieder gesungen, wenn sie an die Stadttore geklopft haben. Auch in Heilbronn waren sie, Ulm war ein ganz großer Anlaufort. Und dann haben sie ihr Exulantenlied gesungen. So muss ich heut von meinem Haus die Kindel muss ich lassen, also die Kinder muss ich zurücklassen. Mein Gott, es treibt mir die Zerl aus, also es macht mich einfach fix und fertig, würde man heute sagen, zu wandern fremde Straßen. Mein Gott, führ mich in eine Stadt, wo ich dein Wort kann haben. Wisst ihr, da sind noch Kinder Gottes, die wussten, wie wertvoll das Wort Gottes und das Werk Jesu ist. Was wären wir heute bereit für Jesus und für sein Wort, für einen Preis zu zahlen? Wie viel ist es uns wert? Wir leben im Augenblick in einem Wohlstand. Aber glaubt bitte nicht, dass das selbstverständlich ist. Wie schnell kann es für uns so weit kommen, dass wir auch vor dieser Frage einmal stehen? Was ist für dich die Bibel wert? Ein Prediger hat einmal gesagt, manch einem würde es gar nicht auffallen, wenn der Prophet Habakuk nicht in der Bibel stehen würde, weil er ihn noch nie gelesen hat. Man könnte uns manches wegnehmen, ohne dass wir es überhaupt merken würden. Wisst ihr, wie wichtig die Bibel ist, wie wichtig das Evangelium ist, wie wichtig der Herr Jesus Christus ist? Man kann es nicht einfach ersetzen. Wir brauchen es. Wir brauchen jedes Wort aus der Bibel. Wir brauchen das Evangelium. Es ist das Licht für unsere Finsternis. Wir brauchen den Herrn Jesus Christus. Und diese Salzburger Glaubensflüchtlinge, die haben genau diese Einstellung gehabt. Wir wollen ohne Jesus Christus nicht leben. Wir wollen dahin gehen, wo die Bibel geliebt wird und wo wir miteinander Gottesdienst feiern können und das Wort Gottes hören können. Heute ist es der Beruf der große Maßstab ist. Da, wo ich arbeite, ziehe ich hin. Früher war es mal anders. Da hieß es, da, wo Kinder Gottes sind. Da, wo eine gute Gemeinde ist. Da, wo ich Menschen finde, die Jesus lieben. Da möchte ich leben. Wir sind heute wirklich nicht da auf einem Weg, wo wir sagen könnten, wir haben Fortschritte gemacht, wir haben uns weiterentwickelt, sondern in manchem sind wir eher rückständig. Wir lassen uns unser Leben oft vorschreiben von dieser Welt. Wenn jemand sagt, du musst jetzt dahin ziehen und musst da jetzt Arbeit tun, dann machen wir es. Ganz klar, das ist viel wichtig. Unsere Familie, unser Wohnort, unsere Gemeinde, das kann dann alles irgendwann hinterherkommen. Aber hier haben wir Kinder Gottes, die gesagt haben, das Allererste und das Allerwichtigste ist für mich Jesus Christus. Und ich möchte leben, wo Kinder Gottes sind und wo ich eine gute Gemeinde habe. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich liebe die Gemeinschaft der Heiligen. Da können wir ganz, ganz viel auch lernen. Und wisst ihr, für die Kirche in Württemberg war es so, dass diese Kirche gemerkt hat am Ende, da hat ein Kirchengeschichtsschreiber es einmal so aufgeschrieben, der hieß Johann Jakob Moser. Also Johann Jakob Moser hat einst den großen Salzburger Flüchtlingszug, den von Gott mit Wellen gefüllten Strom genannt. Der das trockene Schiff der evangelischen Kirche wieder in Bewegung setzen muss. Man sah also in den Zügen der evakuierten Salzburger nicht nur eine Not, sondern auch einen geheimen Segen für die evangelische Kirche durch das Vorbild wahrer Standhaftigkeit und unbeirrbarer Glaubenstreue. Möge die Erinnerung an jenes Liebeswerk auch der heutigen evangelischen Gemeinde für die Aufgaben der Gegenwart ein edler Ansporn sein. Ist es uns ein Ansporn, die Nöte anderer Menschen? Liebeswerk? Sehe wir in dem Zug, der heute auch vor uns sich befindet, ein Zug, der von Gott gelenkt wird, Welle, die unsere eigene Nachfolge ganz neu beleben kann. Das sind Menschen, um die ich mich kümmern kann. Der Herr Jesus hat die Herrlichkeit verlassen und ist in die Finsternis gekommen, um uns zu erretten. Wenn wir heute sagen, warum soll ich in die Finsternis steigen? Ich möchte nicht in die Finsternis gehen. Ich habe mit den Menschen nichts zu tun. Ich möchte mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Wenn wir so denken, denken wir nicht christlich. Das hat nichts mit Jesus Christus zu tun, der die Herrlichkeit verlassen hat und Mensch geworden ist. Sondern wir könne es als etwas sehen, wodurch unser eigenes Leben ganz neu belebt wird. Ich kümmere mich um jemand anderen. Ich mache mir die Not eines anderen Menschen zu meiner eigenen Not. Das hat der Herr Jesus bei uns getan. Und das sollen wir auch letztendlich tun, wenn wir ihm folgen. Aber ich möchte uns jetzt zu einer Person noch führen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und von daher mache ich das ganz gerne. Der lebte in dieser Zeit der großen Unruhen, ob das jetzt die Salzburger Flüchtlinge waren, ob das jetzt auch eben die Waldenser waren. Er hat das alles auch mitbekommen. Er ist hier in Deutschland bekannt gewesen, leider heute nicht mehr. Wisst ihr, warum er heute nicht mehr bekannt ist? Nicht, weil er das verdient hätte, nicht mehr bekannt zu sein, sondern weil die allermeisten gar keine Kirchengeschichte lesen. Das ist ein großes Problem. Wir kennen unsere Geschichte gar nicht mehr. Heute kann ein Katholik zu uns kommen und kann uns sagen, du, die Ökumene ist was Biblisches. Und die Reformation ist das also Schlimmste, was überhaupt in Deutschland passieren konnte. Und viele Evangelikale, die nicken mit dem Kopf und sagen, ja, wir müssen uns versöhnen. Wir gehören zusammen, evangelische und katholische Kirche, wir gehören zusammen. Da gibt es gar keine großen Unterschiede. Wir kennen Kirchengeschichte nicht mehr. Wir wissen gar nichts mehr von der Reformation. Wir wissen gar nichts mehr in der Weise, wie wir es wissen sollten, vom Evangelium. Den Unterschied der Lehre der katholischen Kirche zu der Lehre der Reformatoren oder die biblische Lehre der Rechtfertigung. Man kann uns heute ein A für ein O vormachen und wir merken es nicht. Lest ihr Kirchengeschichte? Kennt ihr jemand, der Johann Albrecht Bengel heißt oder hieß und der nun in Denkendorf als Präzeptor, Schullehrer tätig war, der in dieser schrecklichen Zeit lebte und der in gewisser Weise am Rande der Gesellschaft lebte, gar nicht so sehr zuallererst wahrgenommen wurde, weil er einen Ort hatte, wo er nicht im Mittelpunkt des Geschehens stand, eher am Rande. Und doch hat er das so fein für sich sagen können und auch für sich selbst festhalten können. Gott ist mein Beförderer, schreibt er einmal. Was liege einst daran, ob er durch ein Tal oder über einen Hügel gegangen sei, er führte sein Leben unter dem Gesichtspunkt der, was kommt jetzt? Wisst ihr, was kommt? Der Ewigkeit. Er führte sein Leben unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit. Und sagte von daher, es ist ja gar nicht so schlimm, ob mein Leben jetzt durch ein Tal oder über einen Hügel geht. Vielleicht habe ich im Augenblick oder schon ganz viele Jahre meines Lebens diese Eindrücke, dass ich nur durch ein Tal hindurchgehe. Ich komme aus dem Tal gar nicht mehr heraus. Aber er sagt, ich führe mein Leben vom Gesichtspunkt der Ewigkeit her. Und von der Ewigkeit her gesehen, ist dieses Tal, in dem ich mich jetzt befinde, gar nicht so wichtig oder so bedeutsam, so schwerwiegend. Wie führt ihr euer Leben? Was ist für euch das, was Gewicht hat? Wir haben das heute Morgen ja gelesen im Matthäus-Evangelium, wo das dauerndes Argument ist von dem Herrn Jesus in Bezug auf die Leiden. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wisst ihr, wenn das Reich der Himmel für euch kein Gewicht hat, dann ist es so, dass in der Waagschale euer Leid so schwer wiegt, dass es alles mitzieht. Und ihr seid von eurem Leid und euren Kämpfen und euren Schmerzen so sehr mitgenommen, dass ihr euch gar nicht mehr freuen könnt. Es ist eine Aufgabe für ein Kind Gottes, dass die Herrlichkeit und die Seligkeit, das ewige Leben, das Reich der Himmel für ihn Gewicht bekommt. Und das geschieht nicht von ganz alleine. Der Johann Albrecht Bengel zum Beispiel hat Anmerkungen zum Neuen Testament herausgegeben, die bis zum heutigen Tag nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt bekannt sind. Gnomon, das wird im Englischen übersetzt und wird heute noch ganz gerne verwendet. Für ihn war die Herrlichkeit und die Ewigkeit und das Reich der Himmel etwas ganz, ganz Wichtiges. Etwas Großes, auf das er zulebte. Und er hat viele Nöte auch erlebt. Er war jemand, der 6 seiner eigenen Kinder verloren hat. Kindersterblichkeit, das wisst ihr in dieser Zeit, das war damals ganz normal, dass viele Kinder gestorben sind in den ersten Jahren ihres Lebens. Er hat 6 seiner eigenen Kinder sterben sehen, als einst seine Frau, in deren Abwesenheit eines der Kinder schnell gestorben war, bei ihrer Rückkehr nichts ahnend nach dessen Befinden fragte, da kündete er ihr mit ruhigem Angesicht den Tod des Kindes mit den Worten an, es liebt und lobt. Gott wird es uns, wenn es Zeit sein wird, erfahren lassen, wie große Treue für große und kleine darunter verborgen ist. Hier lebt jemand wirklich in der Gegenwart Gottes. Und das Lebe mit dem Herrn Jesus Christus, das Lebe durch ihn hat wirklich Bedeutung und kann helfen, alle großen Nöte des eigenen Lebens zu durchschreiten. Er sagt einmal, nun sind wir abermals vor dem Tor gewesen, schrieb er nach dem Tod seines dritten Kindes an seine Eltern. Und wenn wir uns jetzt wieder in die Notwendigkeit dieses eitlen Lebens einlassen. Wir glauben manches Mal, dieses Leben ist alles. Es kommt gar nichts mehr danach. Dieses Leben ist alles. Ich muss für dieses Leben leben. Das sagt der Teufel die ganze Zeit der Welt. Es gibt nur dieses Leben. Du musst dich nur auf dieses Leben konzentrieren. Es gibt danach nichts mehr. Und hier ist jemand, der von dem Leben spricht als von einem eitlen Leben. Dieses eitlen Lebens einlassen, so sind wir doch wiederum gewisser, dass es sich mit der Zeit auch zum wirklichen Eingang schicken werde. Der Name des Herrn sei gelobt. Da weiß jemand, wie er die Dinge zu sehen und zu betrachten hat. Wisst ihr, es ist nicht nur so, dass das so eine Pflicht ist, die man immer von der Kanzel herunter verkündet hört. Lies in deiner Bibel und bete. Ihr könnt nicht anders leben, wenn ihr Kinder Gottes seid. Ihr könnt nicht anders mit euren Nöten umgehen. Ihr könnt nicht anders wirklich auch überwinden als so. Es gibt keinen anderen Weg für Kinder Gottes, als dass sie bei Jesus bleibe. Bleibet in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist wirklich entscheidend, ob du mit Jesus oder ohne Jesus lebst. Es ist entscheidend für dein ganzes Leben. Und er sagte einmal, was einem in Zeiten des Sterbens auch erfahre, also was man erfahren kann, wenn bei der Einfahrt eines Pilgrims, also eines Pilgers, in jene bessere Welt die Tür aufgeht, so streicht allemal denen, die es nahe eingeht, ein Himmelslüftlein entgegen, das sie stärkt, bis die gute Reihe auch an sie kommt. Das ist eine Einstellung, die geprägt ist vom Wort Gottes, nicht von dieser Welt. Diese Welt sagt, ich muss sterben. Wie schlimm ist es, dass ich sterben muss? Ich muss sterben. Und der Christ, das Kind Gottes, sagt, bis die gute Reihe auch an mich kommt, bis ich heimgehen darf. Es ist kein Sterben, es ist ein Heimgehen. Wie brauchen wir das, diese Einstellung? Dieser Johann Albrecht Bengel, der war ein Seelsorger. Gott gebrauchte ihn als Seelsorger für ganz viele, viele Menschen. Einmal in Stuttgart, kennt ihr ja auch alle die Stadt, waren zwei junge Damen also hingekommen und sie hatte vor, das Opernhaus in Stuttgart aufzusuchen. Das war damals zu dieser Zeit berühmt für allerlei frivole Aufführungen. Sie begegnete Bengel, er sprach nicht mit ihnen, aber sie begegnete ihm auf der Straße. Und sein Blick und sein Aussehen reichte vollkommen aus, als hätte sie den Eindruck gehabt, als würde er ihnen sagen, Kinder, seid ihr auch auf dem rechten Weg? und auf der Stelle wandten sie sich um und kehrten ihre Theaterlust einhaltgebietend nach Hause zurück. Wer bringt dich dazu, sich abzuwenden? Wer bringt dich dazu? Wer bringt mich dazu? Wisst ihr, wir brauchen diese Einflüsse. Wir brauchen diesen Segen. Wir müssen ihn haben, dass wir nicht den Weg weitergehen, den wir gehen. Ein Seelsorger war es, der auch seine Schüler immer wieder das mit auf den Weg gegeben hat, was ihm wichtig war. Ein Satz von ihm hieß: Sammelt eure, nicht Geldbeutel, sammelt eure Seelen. Sammelt eure Seelen. Und einer hat ihm geschrieben, ein ehemaliger Schüler schreibt ihm viele Jahre nach seinem Abgang von Denkendorf: Wie oft klingt mir noch jetzt Ihr Abschiedswort, das Sie samstags nach dem Abendgebet allemal zum Adieu hinterließen. Ihr sammelt eure Seelen in den Ohren. Damals verstand ich es nicht. Jetzt aber weiß ich, was es ist, und obgleich ich noch nicht sagen kann, ich sammle immer meine Seele, so bete ich doch, sammle du, o Herr, meine Seele. Was ist wirklich wertvoll? Worauf lohnt es sich, Acht zu haben? Manch einer, der hat in seiner Wertbemessung, wie er sich und sein Leben betrachtet, da ist notwendig, dass er wächst und lernt, was ist wichtig für mich, für mein eigenes Leben. Was ist das Allerwichtigste, dass ich mein Herz bewahre? Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, sagt der Sprüche, Schreiber des Salomo. Bewahre dein Herz. Bewahre es bei dem Herrn Jesus, durch ihn. Er vermag, dir dabei zu helfen. Er ist der Erlöser, der Retter. Einmal sprach eine adlige Frau zu ihm, die an Auszehrung litt und schon lange krank war. Und sie beklagte sich, dass Gott sie noch nicht heimgeholt hat. Und da sagt er ihr: Es geht Ihnen wie neulich einem meiner Schüler, der gern in die Ferien gegangen wäre, aber eben hat warten müssen, bis auch die letzte Lektion zu Ende gewesen. So ist es auch bei uns. Manch einer würde gerne schon auch gehen. Manch einer würde sagen: Ich möchte gerne nach Hause zu meinem Heiland. Und doch müssen wir abwarten, bis die letzte Lektion nun auch gelernt ist. Und jetzt hier noch was ganz Wichtiges für Leute, die ganz große Nöte haben mit ihrem eigenen Versagen und manchmal schrecklich darunter leiden. Da heißt es hier einmal: Einer Frau, die wegen ihres früheren Lebens an heftigen Gewissensbissen sich zermarterte, schrieb er: Wir wollen es mit unserem Innern machen, wie man es macht, wenn man ein Zimmer reinigt. Man sucht sorgfältig alles zusammen, was unsauber ist, kehrt es aus und wirft es mit der Schaufel aus dem Hause hinaus, gibt sich aber nachher nicht mehr Mühe, das garstige Zeug lange auseinander zu lesen, genug, dass es fort ist. Wichtig, ist ganz wichtig. Manchmal macht man das ganz gerne, und das ist etwas, wo der Satan einen sehr darin unterstützt, das alles nochmal hervorzuholen und durchzukramen und wieder neu aus sich zu betrachten und wie schrecklich und wie, was bin ich für ein großer Sünder. Aber man hat es ja schon längst ausgeräumt, man hat es dem Herrn Jesus gebracht, man hat um Vergebung gebetet. lassen wir es draußen. Nicht in dem garstigen Zeug wieder neu rumkramen. Jetzt bin ich in einer schwierigen Situation, weil ich eigentlich doch auch einiges noch hätte. Aber ich kann das jetzt nicht alles, was auch noch ich mir notiert habe und auch hätte gerne dran nehmen wollen, noch auch dran nehmen. Und von daher muss ich also eine Entscheidung treffen. Vielleicht darf ich ein, zwei Sachen kurz noch weitergeben und dann höre ich aber auch auf, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist. Wir haben hier in Heilbronn eine Diakonisse gehabt, die auf dem alten Friedhof in Heilbronn ihr Grab hat. Ob es jetzt noch selber 2019 sich dort befindet, kann ich euch nicht sagen. Aber die hat im Krieg 1870, könnt ihr auch nachschlagen im Geschichtsbuch oder unter Wikipedia, Krieg 1870, hat sie als Diakonisse die Soldaten gepflegt. Und es war so, dass eben ganz viele Typhus hatten. Ansteckende Krankheit. Bis zum heutigen Tag, wenn dann der Typhus ausbricht. Und sie hat sie gepflegt. Viele hat sie gesund pflegen dürfen. Mancher ist unter ihrer Hand auch gestorben. Am Ende wurde sie selber krank und starb 1871. Und auf ihrem Grabstein stand oder steht, vielleicht ist ja das Grab noch auf dem alten Friedhof in Heilbronn, es hat mich nicht gereut. Und damit wollte sie sagen, den Dienst, den ich für den Herrn Jesus getan habe, der reut mich nicht. Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, ach, wenn ich einmal am Ende meines Lebens angekommen bin und zurückblicke und dann von der Ewigkeit her mein Leben betrachte, bei wie vielen Dingen muss ich wohl sagen, es reut mich, dass ich so viel Zeit verschwendet habe mit unnützen Dingen. Adolphe Monod, einer der bekannteren, großen Erweckungsprediger Frankreichs, hat genau dies am Ende seines Lebens so empfunden. Am Ende wird es uns nicht reuen, dass wir Bibel- und Gebetsstunde besucht haben, Gottesdienste besucht haben, in der Bibel gelesen haben, dem Herrn Jesus gedient haben. Es wird uns am Ende nicht reuen. Reue wird es uns. Die viele Stunden, die verflossen sind, wo wir ihm nicht gedient haben, das wird uns am Ende wirklich reuen. Ich möchte uns am Schluss, das habe ich leider jetzt hier gar nicht so immer mit weitergeben können, was aber durchaus ein bisschen ist angeklungen, was ja durchaus auch in dieser schrecklichen Zeit der Verfolgung und auch der Nöte der damaligen Zeit immer wieder der Fall war, dass Aufbrüche es gab. In der Zeit der napoleonischen Kriege entstand die Württembergische Bibelanstalt. In England die englische Bibelanstalt. Es war eine Zeit, wo die Menschen in ihrer Ortschaft oft auch durch den Krieg nichts mehr hatten. Sie aßen Hunde und Katzen, Frösche. Sie aßen alles, was sie bekommen konnte, weil sie sonst verhungert wäre. Es war eine Zeit, wo manches Mal ein Drittel der Pfarrer von der Kirche her auch gestorben waren durch Pest, durch den Krieg, wo Gottesdienste ausfielen, unwahrscheinlich viele Gemeinden gar nicht mehr Gottesdienste hatten. Und dann wurde auf den Straßen, wo Napoleon extra errichtet hat, um seine Züge, seine Eroberungszüge durchzuführen, wurde dann Bibeln ins Land gebracht. Steinkopf hieß einer derer, der die Württembergische Bibelanstalt auch gegründet hat. Er hat 100.000 Bibeln ins Land gebracht und unter den Menschen gab es ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Sie hatte gar nichts mehr. Es war alles kaputt. Da gab es nichts Schönes mehr. Gar nichts mehr. Und wenn man dann nochmal an so einem Punkt angekommen ist, dann ist es wirklich so, dass der Einzelne, nicht alle, aber Einzelne, dann auf jeden Fall merken, die Bibel ist ein Buch, woran man sich festhalten kann. Es gab einen Krieg, im Ersten Weltkrieg, eine Geschichte, wo ein Feldwebel, meine ich, war es, ein Soldat, der bekannt war dafür, dass er ein Christ war, im Bunker saß. Vorher habe sie ihn ausgelacht. Vorher habe sie mit ihm gestritten. Sie habe ihn nicht ernst genommen. Aber jetzt fiel er die Bombe. Jetzt war draußen der Lärm so groß und die Todesangst so lebendig in den Herzen der Menschen, als er dann seine Bibel aufgeschlagen hat, drängte sie sich um ihn. Im Angesicht des Todes ist es manchmal etwas einfacher zu verstehen, was wirklich auch wertvoll ist. Und der ganz besonders auch gespottet hat, wollte ganz besonders dicht dabei sein und zuhören. Wie brauchen wir diese Erweckung? Wie brauchen wir diese Aufbrüche? Dieses Verlangen und diese Sehnsucht nach dem Herrn Jesus und seinem Wort. Ich bin gleich zu Ende gekommen, ich bin gleich am Schluss. Ich möchte euch einfach ganz kurz hier noch etwas lesen. Das ist der Bericht der Erweckung, die in der Gemeinde Versmold, das ist jetzt nicht im Schwäbischen, aber ganz egal, Ravensburger Land stattgefunden hat. Und zwar im Jahre 1748 und 49. Und der Pfarrer hat es extra auch aufgeschrieben, zwei Pfarrer waren es. Und es sind einzelne Punkte, die auch ihnen aufgefallen sind, woran sie diese Erweckung ihrer eigenen Gemeinde dann festgestellt haben. Ich will es euch einfach nur kurz mal vorlesen. Und dann kann sich jeder so prüfen für sich selbst, wir alle miteinander, wo stehen wir eigentlich? Also was ihnen zuallererst aufgefallen war, in Bezug auf diese Erweckung, da kamen 100 Leute auch zum Glauben, eine ungewöhnliche Begierde, Hunger und Durst nach dem Worte Gottes. Was möchte der Heilige Geist, wenn er in unserem Herzen wirkt? Was möchte er, wenn er in unserem Leben uns durch den Tag führt? Er möchte uns immer wieder zu dem Heiland bringen, zu seinem Wort. Ich spüre es in meinem Fleisch und ihr spürt es in eurem Fleisch, wie viel Widerstand wir ihm da entgegensetzen. Aber wenn Gott in seiner Gnade nun uns belebt und darum wollen wir ringen und bitten, dann passiert genau das, eine ungewöhnliche Begierde, Hunger und Durst nach dem Worte Gottes und den Gnadenmitteln. Und dann geht's weiter. Ein außerordentlicher Trieb und Gabe zu dem Besonderen sowohl als gemeinschaftlichen Gebet, so dass man das herzliche und inbrünstige Gebet mancher Erwachsenen, besonders aber der einfältigen Kinder, nicht ohne Rührung und Bewegung hören konnte. Das ist, was passiert, wenn wir auch belebt werden, dass wir dann das Problem haben werden, wenn wir miteinander sonntags beten, dass es nicht aufhört, weil so viele beten wollen. Weil der Heilige Geist sie dahin führt, Gott zu loben und zu preisen, weil er es ihnen aufs Herz legt. Er, der Sohn Gottes, ist für dich gestorben. Lobe ihn jetzt, preise ihn. Dazu bist du hier. Bete ihn an. Das passiert dann in einer Gemeinde, die aber wirklich. Und Kinder beten. Denn die muss man nicht sagen, du musst jetzt beten, sondern sie beten einfach, weil der Herr in ihrem Herzen wirkt. Betet. Wollen wir nicht darum ringen, dass wir das auch erfahren? Und dann heißt es weiter, eine solche wirkliche Veränderung ihres ganzen Lebens und Wandels bei vielen, die vorhin offenbar ruchlos gelebt hatten, welches nicht aus bloßen Naturkräften entspringen konnte, wo Gottes Geist sichtbar wird. Das ist nicht eine Veränderung, wie man sie heute in der Welt erlebt, auch jetzt tue ich mal so mein Leben einstellen, sondern das ist aus dem Herzen hervor, durch Gottes Gnade hervor, ein neues Leben, eine neue Einstellung. Und dann heißt es weiter, eine rechttätige Liebe gegen Notleidende. Eine rechttätige Liebe gegen Notleidende. Wenn wir mal uns anschauen, wie ist es bei uns? Ist es manchmal so, dass wir vielleicht eher sagen, notleidend, das sehe ich mich zuallererst. Ich muss mal zuallererst nach mir schauen. Zuerst komme ich. Und dann komm nochmal ich. Und dann komm nochmal ich. Und dann habe ich keine Zeit mehr. Weil ich so erfüllt bin mit mir. Dann gibt es keine Notleidende mehr. Darf der Herr Jesus durch seinen Geist in unserem eigenen Herzen wirken, dass wir in der Lage sind, unser Leben zu verlieren, um es gewinnen zu können? Zu leben, zu verlieren, um es gewinnen zu können. Liebe zu den Notleidenden. Und dann ein recht vertraulicher Umgang untereinander, sowohl mit ihren Lehrern. Ein vertraulicher Umgang. Der Heilige Geist, wenn er in unserem Herzen ist und uns erfüllt, führt uns zueinander. Er zieht uns zueinander auch hin, dass wir miteinander verbunden sind. Dass wir gegenseitig auch uns immer wieder so, also fragen, was kann ich als Gebetsanliege mitnehmen? Wie kann ich dir vielleicht helfen? Wo brauchst du Beistand? Dieses Anteilnehmen, einer trage des anderen Last. Das ist etwas, was in der Erweckung geschieht, wenn Christen vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und dann geht es weiter, ein offenherziges Bekenntnis ihrer Sünden, sonderlich gegen ihre Lehrer, welchen sie auch die verborgensten Gräuel und Sünden, die sie vormals begangen hatten, freiwillig entdeckten. Man erkennt sich als Sünder. Und man spricht jetzt auch davon, dass man selber zu kämpfen hat. Das ist in einer Atmosphäre, die durch den Heiligen Geist geprägt ist, etwas, was da ist. Eine außerordentliche Bereitwilligkeit zur Erstattung des ungerechten Gutes, das war damals wohl auch in der Gemeinde ein großes Problem gewesen. Dann aber auch weiter ein unermüdetes Forschen in der Schrift und anderen erbaulichen Büchern, zu deren Anschaffung sie nichts sparten. Zu deren Anschaffung sie nichts sparten. Wenn wir erweckt sind, wollen wir die Bibel und den Herrn Jesus noch viel besser kennenlernen. Eine exemplarische Sanftmut und Geduld bei allen Lästerungen, Schmach und Verfolgungen. Das kann der Herr Jesus dir schenken, dass du, wenn du mit seinem Heiligen Geist erfüllt bist, mitten in einer Situation, wo du nur angegriffen wirst, leben kannst und ein Licht sein kannst. Erweckung, Erweckung. Manchmal bringt Gott uns in Not, um uns zu erwecken. Ich hoffe, das ist uns auch deutlich. Das ist uns auch klar. Betrachtet eure Kämpfe nicht nur als etwas, wo der Herr euch euer Leben schwer machen möchte, sondern versteht sie als Möglichkeiten, als Gnadenmünze. Das steht hier in dem Buch übrigens auch drin von jemand. Trübsalzeiten sind Gottes Gnadenmünzen, so sinngemäß hat er es ausgedrückt. Versteht es als ein Wink vom Herrn Jesus, dass er ganz neu dich und mich, dass er uns zu sich hinziehen möchte. Nun möchte ich am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Oh Herr Jesus, wir wollen dir dafür danken, dass in der Kirchengeschichte so viele schöne Zeugnisse sind von deinem Wirken. Denn was ist jemand wie ein Henri Arnault oder Johann Albrecht Bengel oder wen wir jetzt auch durchgenommen haben, ohne dich? O Herr, du bist das Licht der Welt. Du bist selber unser Erlöser, der gute Hirte, der sein Leben für uns gelassen hat. O, wir stehen mitten in unserem Leben. Die Ewigkeit hat für uns manches Mal noch so wenig Kraft und Gewicht, dass wir unter dem Gewicht unserer Leider und unserer Kämpfe ganz besonders auch beeindruckt sind. Hilf uns, dass das Gewicht der Herrlichkeit und des Reiches Gottes noch viel mehr in unsere Waagschale drücken kann. Aber Herr, wir wollen dich auch bitten, dass du uns erweckst, dass du uns voranbringst, dass wir doch auch noch viel mehr unser Leben dir hingeben und zu deiner Ehre leben. Amen.